Deutschlandfunk Kultur Interview.
Hadija Haruna Ölker hat einen behinderten Sohn und aufgrund ihrer Erfahrungen aus den inzwischen vergangenen 8 Jahren plädiert sie für einen anderen Umgang mit Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Das tut sie in ihrem neuen Buch Zusammensein, das sie gerade auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt. Und ich habe sie dort gestern befragt und habe sie zunächst mal gefragt, ob die Veränderung unserer Gesellschaft, die Tatsache, dass große Teile der deutschen Gesellschaft immer weiter nach rechts rücken, ob das auch Auswirkungen hat auf unseren Umgang mit behinderten Menschen, mit Menschen mit Einschränkungen?
Ja, das ist eine große Frage, die oft wenig beachtet wird, weil die Frage von Behinderung oder von sozusagen prekären Lebenslagen, Armut, Wohnungslosigkeit, alles unter dem Stichwort Sozialdarwinismus zu fassen, wenig beachtet wird. Wenn man Studien anschaut, dann sieht man ja, dass die Gesellschaft insgesamt die sogenannte Mitte nach rechts rückt und schrumpft und in diesem Maße auch der sozialdarwinistische Tendenzen zunehmen, also die Ablehnung eben von behinderten Menschen. Und ich unterscheide da jetzt auch nicht nach den Befähigungen von Menschen, sondern weil das Behinderungsthema eben ein großes ist, das ein Tabuthema, ein schambesetztes Thema ist, ein wenig besprochenes, obwohl es so viele Menschen betrifft, angeht, sie Menschen kennen.
Wir müssen jetzt mal Begriffe klären. Ich habe ganz bewusst von Einschränkungen gesprochen. Sie sprechen von Behinderten und Sie sagen in Ihrem Buch, Ihr Sohn und ganz viele andere Menschen, die irgendwelche Einschränkungen haben, sind dadurch eigentlich noch nicht behindert, sondern sie werden zu behinderten Personen durch unsere Gesellschaft, durch den Umgang. Wie meinen Sie das?
Genau, das ist jetzt, habe ich mir nicht alles persönlich ausgedacht. Das ist tatsächlich die sozialwissenschaftliche Forschung über das Thema Behinderung und den Umgang in der Gesellschaft damit. Und es gibt einmal den Begriff Einschränkung, körperliche Einschränkung. Das ist wirklich sozusagen der medizinische Blick auf Menschen, also sozusagen eine chronische Erkrankung oder eben eine Lernschwierigkeit, also oder Neurodiversität, Begriffe wie Autismus, Legasthenie etc., Epilepsie. Also es ist ja eine riesige Range. Das sind sozusagen medizinische Fragestellung. Und dann gibt es aber auch einfach den gesellschaftlichen Umgang, der es behinderten Menschen nicht ermöglicht, teilzunehmen, partizipieren oder sie sogar ausschließt, beispielsweise durch Sondersysteme wie Förderschulen, Werkstätten. Und das ist dann ein hochpolitisches Thema, weil da sich eine menschenrechtliche Frage stellt. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 gezeichnet. Eigentlich sind Sondersysteme abzuschaffen, passiert aber nicht. Und das eben aus gesellschaftlichen Gründen der Kenntnisse von einander. Also Sie haben jetzt auch beispielsweise diese Einteilung, also dass es auch Hierarchien gibt zwischen Behinderungen, dass es die gesellschaftlich gemacht sind, also die zwischen Menschen mit Lernschwierigkeiten und körperlichen Behinderungen. Das alles hat Geschichte und die geht zurück weit vor dem Zweiten Weltkrieg, weit vor dem Nationalsozialismus. Wir reden dann über eugenische Forschung. Also es ist wirklich ein riesiges Feld und meine Betrachtungen sind eben nicht die medizinischen, sondern die gesellschaftlichen auf Behinderung. Und genau, um noch einen Satz zu ergänzen, genau, der Forschungszweig, der sich damit beschäftigt, nennt sich Disability Studies, also die Studien über Behinderung.
Das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb Sie eine Frage sehr unangenehm finden, die Sie in den letzten 8 Jahren, also seit Sie ein behindertes Kind haben, ich würde mal schätzen, hunderte Male, zumindest dutzende Male gehört haben, nämlich die berühmte Frage, was hat dein Kind eigentlich? Wenn man Ihr Buch gelesen hat, versteht man, warum Sie diese Frage so falsch finden und sie in der Regel auch nicht beantworten. Aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel als nicht Betroffener die Frage höre, was hat dein Kind denn eigentlich? Dahinter könnte sich doch auch einfach aufrichtiges Interesse verbergen.
Ja, ich vergleiche die Frage in meinem Buch mit der Woher kommst du Frage. Ich schreibe ja, habe ja dieses Buch aus einer schwarzen Perspektive geschrieben. Also ich bin eine schwarze, nicht behinderte Mutter eines behinderten Kindes of Color. Viel von meinem Wissen über den sogenannten Ableismus, also die Diskriminierung, Ausgrenzung, Behindertenfeindlichkeit von behinderten Menschen speist sich aus dem Wissen über Rassismus. Oft überschneidet sich auch die Erfahrung, was ich beobachten kann. Und der Punkt ist der, diese Frage, was hat es, zielt wie bei der Woher kommst du Frage vielleicht auf Neugier ab. Die Intention ist aber egal, weil sie möchte etwas gerade rücken. Einen normalen Zustand, der eben von nicht behindert gesund, chronisch gesund ausgeht. Genauso wie bei der Woher kommst du Frage von der sogenannten Ausbürgerung, wie ich immer sage. So, du gehörst irgendwie nicht hierher, weil du schwarz bist. Also sag mir, woher deine Eltern kommen beispielsweise. Und wenn sie, Sie haben es selber gesagt, die sehr oft gestellt bekommen, dann macht das etwas mit ihnen. Es nennt sich Othering. Es ist immer dieses, du gehörst nicht dazu, du bist irgendwie anders als die die anderen oder die Norm sich das vorstellt. Mein Buch plädiert aber dafür, Behinderung und Nichtbehinderung auf einer gleichen Ebene zu betrachten, weil sie die absolute Normalität eines Körpers darstellt, dass Menschen Behinderungen haben oder eben nicht behindert sind, beziehungsweise im Laufe ihres Lebens eine Behinderung bekommen oder chronisch erkranken. Das gehört zu unserem aller Leben dazu, spätestens wenn wir alt werden.
Aber sind nicht Menschen mit Behinderungen, wir bleiben jetzt mal bei diesem einfachen Wort, sind die nicht in unserer Gesellschaft auch erstaunlich unsichtbar? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, das ist schon auch einfach quantitativ relativ bedeutender Teil unserer Gesellschaft. Aber selbst wenn ich jetzt überlege, wann habe ich das letzte Mal einen, man sieht es ja auch nicht allen an, aber vielen ja doch, wann habe ich das letzte Mal einen gesehen oder gar getroffen, also wirklich Kontakt gehabt? Das passiert auch in meinem Leben nicht oft. Woher kommt diese Unsichtbarkeit?
Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Ich habe mein Buch ja Zusammensein genannt, ein anderes Wort für Inklusion, über die viele nicht sprechen oder einseitige Bilder haben. Und dieses Zusammensein wird strukturell verhindert. Ich hatte es schon angesprochen, das Thema Sondersysteme, getrennte Welten, beginnend im frühkindlichen System bei Kita, Kindergarten. Das ist ja auch der Punkt, den ich erfahren habe. Mein Kind hat von Geburt an eine Behinderung. Das heißt, von Geburt an müssen Eltern wie ich, die kritisch, machtkritisch sind, sich um die Inklusion selber kümmern, um das Zusammensein eines Kindes, um die Annahme, die Aufnahme. Und wie viele Eltern nicht behinderter Kinder habe ich getroffen, die erstmal sagen, ich kenne gar keine behinderten Menschen. Wenn man aber die zweite Frage stellt, dann kommen auf einmal heraus, es gab doch jemanden in der Familie. Oh, die Urgroßmutter. Oh ja, meine Mutter. Und auf einmal stellt man fest, es ist da, aber nicht besprochen. Und deswegen gibt es einerseits die Sondersysteme, dass man sich nicht begegnet, aber andererseits auch im eigenen Kopf, in der Wahrnehmung von eigenen Familienangehörigen, Freunden und Freundinnen, ist auch schon ein getrenntes System vorhanden. Und ich merke zum Beispiel in Gesprächen, wie so jetzt mit Ihnen, wie dann auf einmal auch die Köpfe aufgehen und auf einmal sich die Frage gestellt wird, warum habe ich eigentlich kein Bewusstsein für Behinderung? Und da gehen wir wieder in die Geschichte zurück. Mein Buch arbeitet sehr viel mit Aufarbeitungsaspekten, Erinnerungen. Ich hatte den Nationalsozialismus, Eugenik angesprochen und es geht mir schon darum, die Frage zu stellen, warum sind wir so getrennt? Warum haben Menschen das Gefühl, niemanden zu kennen? Und warum ist unsere Gesellschaft so aufgebaut, dass sie auch dafür sorgt, dass behinderte und nicht behinderte Menschen nicht zusammenkommen?
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich muss leider, möchte ich dazu sagen, zugeben, dass mir das erst beim Lesen Ihres Buches so richtig bewusst wurde. Man redet natürlich bei den Opfern des Nationalsozialismus über die ermordeten Juden. Man redet aber auch inzwischen über andere Gruppen, über Homosexuelle, über Sinti und Roma, über Kommunisten, über viele. Ich finde, man redet bis heute, selbst bei offiziellen Anlässen, relativ wenig über die vielen körperlich und geistig behinderten Opfer des Nationalsozialismus. Ich finde, Verdrängung kann da als Erklärung nicht reichen, denn verdrängt hat man ja jahrzehntelang alle Opfergruppen. Warum ist es so schwierig, dass, ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht richtig aufgearbeitet, also das auch aufzuarbeiten?
Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Es ist eine Nicht-Aufarbeitung und auch gepaart mit einem Nicht-Wissen-Können. Der Historiker Götz Ali, der viel zum Thema der sogenannten NS-Euthanasiemorde geforscht hat. Dieser Begriff steht ja für den vermeintlich guten Mord, also ein sehr problematischer Begriff, auch in dem schon auch dieser Aspekt steckt, der bis heute in vielen Köpfen ist, nämlich eine Behinderung nicht haben zu wollen, sich mit den Opfern vielleicht auch nicht identifizieren zu können. Also welche Geschichten erzählt man über die Opfer? Sie haben ja selber, Sie machen eine, haben eine Unterteilung ja auch gemacht, sozusagen in die geistige oder die Lernschwierigkeit und den Körper. All diese Unterscheidungen machen ja diese Menschen zu Unmenschen, waren ja auch die Begründung, sie auszulöschen. Und nach 45 hat viel an Arbeitung, ja auch was jüdisches Leben, aber auch was die schwarzen Opfer oder queeren Opfer angeht, verspätet, sehr spät, erst vor kurzem angefangen. Und ich würde tatsächlich behaupten, das, was die Morde an behinderten und chronisch erkrankten Menschen angeht, ist noch so viel zu tun. Denn wenn man sich beispielsweise eine Gedenkstätte wie die in Hadamar anschaut, die direkt noch an der Psychiatrie ist, wer geht diese Gedenkstätte besuchen, weiß überhaupt in Hadamar, also ich will die Hadamaraner jetzt nicht ihr Wissen absprechen, aber weiß um die Geschichte des Ortes und bettet die in tatsächlich auch Bildungsaspekte in das tägliche Sprechen mit ein als Teil der deutschen Geschichte, die eben, und darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen, Folgen hat für behinderte Menschen bis heute, die sich eben unter diesem Begriff Ableismus beschreiben lassen, nämlich in alltäglichen Erfahrungen der Ablehnung.
Aber mir ist immer noch nicht klar, ich würde gerne gleich weitergehen, aber lassen Sie uns im Moment noch bei der NS-Geschichte bleiben. Mhm. Es gibt ja wirklich diesen Unterschied der Aufarbeitung. Juden waren es relativ schnell, die anderen Gruppen, die ich zum Teil schon genannt habe, das dauerte deutlich länger. Aber wir scheinen uns ja beide einig zu sein, bei den Behinderten hat es noch gar nicht richtig begonnen. Warum? Also ich sage jetzt mal was sehr Böses, aber vielleicht ist es nicht ganz falsch. Haben Teile unserer Gesellschaft vielleicht das Gefühl, im Umgang mit Behinderten, sie haben es übertrieben, aber so ganz falsch lagen die Nazis da gar nicht? Glauben Sie, dass es diese Einstellung gibt?
Definitiv. Das ist die sozialdarwinistische Einstellung, die weit verbreitet ist unter Menschen. Das ist ja auch etwas, womit sich Eltern heute auseinandersetzen müssen, dass sie auch diese innere Sozialisierung mit, wer möchte schon ein behindertes Kind haben und Abtreibungsdebatten über bestimmte Dinge, das sind ja alles Folgen von einem Denkmuster. Und ich sagte es ja bereits, die Identifikation mit den Opfern, die als Nichtmenschen formuliert wurden und die Tatsache, dass TäterInnen nicht verurteilt wurden, man muss sich das mal anschauen, sowieso die TäterInnen im Nationalsozialismus haben milde Urteile bekommen oder wurden gar nicht verurteilt. Wir haben ja heute noch Gerichtsurteile, die fallen gegen sehr alte Menschen. Was die TäterInnen der Morde an behinderten und chronisch erkrankten Menschen angeht, haben ganz viele weitergearbeitet in den Kliniken, in den Psychiatrien, als Ärzte, in der Forschung, in der Orthopädie. Also diese ganze Aufarbeitung innerhalb des medizinischen Apparats, auch innerhalb der Wohltätigkeits- oder der Wohlfahrtsstellen, hat nicht stattgefunden. Und dieser abwertende Blick hat zum Teil überlebt. Und wenn man etwas nicht anerkennt, dann arbeitet man es auch nicht auf, sondern es arbeitet in der Struktur weiter. Und das beschreibe ich auch alles in meinem Buch anhand von wirklich sehr dezidierten Institutionen, denen auch diese Aufarbeitung beispielsweise, ich sagte jetzt die medizinischen Institutionen, aber auch solche Träger wie die Lebenshilfe oder es gab ja auch eine Aktion Sorgenkind, die heute Aktion Mensch heißt. Man muss sich wirklich diese Aufarbeitung, Verurteilungsfrage nach 45 anschauen und dann versteht man, warum heute nicht darüber gesprochen wird, weil eine Selbstverständlichkeit herrscht, dass Behinderung etwas ist, was nicht so richtig dazugehört.
Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich nicht nur Fragen stelle, die mir selber eingefallen sind. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der selbst ein behindertes Kind hat und der ihr Buch auch kennt und der gesagt hat, frag sie unbedingt nach dem Inselhopping. Das muss man vielleicht sofort mal sagen, das ist nicht das, was alle denken und wovon viele träumen, nämlich in irgendeinem exotischen Land verschiedene Inseln im Urlaub zu besuchen. Es ist was völlig anders. Was ist Ihr Inselhopping?
Mein Inselhopping hat dazu geführt, dieses Buch schreiben zu wollen, was einfach darstellen soll, dass ich unterschiedliche Orte mit meinem Kind erlebe. Sei es ein Tourenurlaub, wie wir es nennen, früher, also jetzt nicht mehr, das sind Reha-Einrichtungen beispielsweise. Das sind aber eben auch die Suche nach einer Schule, die Inklusion wirklich lebt und nicht eine Pseudo-Inklusion oder gar keine und sie nur draufschreibt. Das sind Sportprogramme, Hobbys zu finden, wo Kinder mit Behinderung willkommen, offen und mitgedacht werden. Und wenn man in Parallelwelten sich bewegt, von denen andere nichts wissen, diese beschreibe ich und das nenne ich unser Inselhopping-Leben. Und das war die Initialzündung in meinem Buch zu fragen, warum wissen so viele Menschen nicht von den Leben von Familien, von Kindern, die stattfinden, parallel. Und wenn man davon erzählt und deswegen auch eine Insel kann ja sowohl eine einsame Insel sein, als auch etwas sehr Schönes. Und genau diese Geschichten würde ich einfach gerne erzählen und deshalb mache ich das an diesem Bild fest, weil es eben auch ein zweischneidiges Bild ist.
Wir können leider nicht das ganze Buch nacherzählen, das würde sich lohnen, ist aber schlicht nicht möglich. Deshalb möchte ich mal kurz Sie auch, Sie sind Journalistin, Mutter und vieles mehr, Sie sind eigentlich keine Prophetin, aber ich möchte Sie mal zu diesem Zwecke einsetzen.
Oh Gott.
Ihr Sohn ist 8 Jahre, ja, so schlimm wird es nicht, Sie sollen nicht sagen, werden wir 2013 noch Kohlekraftwerke, so schlimm ist es nicht. Aber Ihr Sohn ist 8, das heißt, er hat noch fast das ganze Leben vor sich, vielleicht noch 60, 70 Jahre. Glauben Sie, dass er, und damit nehme ich jetzt Bezug auf den Untertitel Ihres Buches, glauben Sie, dass er noch einmal in seinem Leben wirklich in einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit leben wird?
Na, das will ich doch schwer hoffen, sonst hätte ich dieses Buch auch nicht geschrieben, weil das Buch ist ja auch eines, das Ideen entwickelt und auch konkrete Orte zeigt, an denen das bereits gelebt wird. Ich beschreibe ja auch soziale Bewegungen im Vergleich USA zu Deutschland. Und wenn man das Beispiel USA nimmt, in dem es einen sogenannten Disability Rights Act bereits in den 90er Jahren gab und bestimmte klare Aspekte in Gesetze geflossen sind und deswegen bestimmte Selbstverständlichkeiten einfach da sind, dann habe ich Vorstellungen und Erlebnisse und Menschen, die dafür kämpfen und einsetzen seit vielen Jahren, seit den 70er Jahren in Deutschland im Kopf, die an diesen Orten zusammen, und das ist mir auch wichtig, zusammen mit nicht behinderten Menschen oder temporär nicht behinderten Menschen arbeiten und die schaffen. treffen. Und ich hoffe doch sehr, dass Menschen beispielsweise dieses Buch und so viele andere Werke von anderen Menschen lesen, um gemeinsam an Konzepten zu bauen, wie es geht, einfach zusammen diese Gesellschaft der Gegenseitigkeit zu bauen, die ich als eine gegenseitige Achtsamkeit verstehe, weil wir alle darauf angewiesen sind, dass sich jemand um uns kümmert und wir uns um andere kümmern.
Sagt Hadija Haruna-Oelker hier im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch Zusammensein ist gerade im Penguin Verlag erschienen. Und wenn Sie zufällig in Frankfurt auf der Buchmesse unterwegs sind, vielleicht treffen Sie sie. Sie ist noch eine ganze Weile da.